Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Bussa Ciam. Hallo. Wie steht es eigentlich um den automatisierten Empfehlungsalgorithmus auf YouTube, wenn man immer radikalere Videos guckt und so sich vielleicht in Verschwörungsideologien oder auch Rechtsradikalismus verstrickt? Man spricht da schnell vom sogenannten Rabbit Hole, steht sozusagen als Metapher. Man folgt langen, verzweigten Tunneln und ganz im klassischen Sinne von Alice im Wunderland landet man im Kaninchenbau. Ich sprach mit dem Kommunikationswissenschaftler Jonas Kaiser. Er forscht am Bergmann Klein Center und ich wollte zunächst erstmal seine Einschätzung hören bezüglich des Attentäters von Buffalo. Er hat überwiegend Afroamerikaner, 10 Menschen insgesamt, umgebracht. Und alles weist darauf hin, dass die Tat rechtsradikal und rassistisch motiviert war. Man weiß, dass er viel im Netz unterwegs war und angeblich sei ihm wohl während der Pandemie langweilig gewesen. So zumindest steht es in seinem Manifest. Könnte er also in ein Rabbit Hole gefallen sein?
Ja, also ich denke, das klingt, also alles, was ich bisher von dem Fall weiß, klingt eigentlich sehr vertraut aus anderen Fällen, aus der Forschung, die wir zur Radikalisierung kennen. Klar, eventuell könnte ein Rabbit-Hole-Effekt da mitgeholfen haben, aber auch bei dem sogenannten Kaninchenbau ist ja auch Alice bewusst in den Bau hineingegangen.
Die Frage lautet ja auch, gibt es das Rabbit Hole überhaupt? Denn US-ForscherInnen haben ja zuletzt untersucht, ob automatische Empfehlungen auf YouTube-NutzerInnen sich ja dazu bewegen, sich zu radikalisieren. Und die These, die ließ sich jetzt nicht wissenschaftlich bestätigen. Sind das auch Ihre Beobachtungen?
Ja, ich denke, also es ist eine schwierige Diskussion, ganz einfach, weil die Forschung dazu sehr kompliziert ist. Also beispielsweise auch die letzte Studie, die dazu herausgekommen ist, hat natürlich ihre Schwächen. Und von daher hat man da, glaube ich, ein sehr diffuses Bild. Also einerseits hat man akademisch ein paar Studien sagen, das ist eher weniger ein Problem. Gleichermaßen hat man ein paar Studien sagen, das könnte ein Problem sein. Und dann aber hat man natürlich auch dann die gesellschaftliche Diskussion darum, dass man zum Beispiel journalistisch weiß, dass beispielsweise Facebook und YouTube sich sehr darum sorgen und versuchen, sowas zu verhindern. Und man hat das vielleicht sogar selbst mal persönlich festgestellt, dass man irgendwie so, ja, immer härtere Videos dann auf YouTube sieht, sei es eben politisch. Das kann aber auch sein, dass man sich irgendwie, keine Ahnung, Motorsportvideos anschaut und dann bei Unfallzusammenstellungen landet oder so.
Aber Sie sagten gerade, die Studien haben auch Schwächen. Inwiefern, wo machen Sie die aus?
Naja, zum Beispiel eine der größeren Schwächen, bei der ich mir so gedacht habe, ist, dass beispielsweise Fox News als Mainstream-Medium behandelt wird, sprich, wenn man Fox News schaut auf YouTube, dann kann man sozusagen gar nicht diesen Rabbit Hole hinunterfallen, weil es ja Mainstream ist. Weil Rabbit Hole wird von den Autoren, Autorinnen eben als das begriffen, wenn man alternative oder eben extreme Kanäle anschaut. Nur das Problem ist, meines Erachtens in den USA eben, dass es ja schon bei Fox News anfängt. Also wenn wir uns eben gerade auf Buffalo beziehen, wo sich der Täter ja wirklich bewusst auf antisemitische Verschwörungstheorien bezogen hat, dann sehen wir, das wird ja immer wieder auf Fox News auch gespielt. Ja, also wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo circa 32%, glaube ich, der Amerikaner, Amerikanerinnen so Teile der so von diesen Verschwörungstheorien bezüglich Immigration glauben. Und da ist Fox News eines der großen Probleme. Und sprich, wenn man dann sagt, nee, man kann ja gar nicht radikalisiert werden, wenn man Fox News schaut, dann ist das meines Erachtens ein großes Problem.
Und gleichzeitig werden jetzt auch Stimmen laut, dass es ja strengere Regulierungen der sozialen Netzwerke geben muss. Wie sehen Sie das?
Ja, es kommt, glaube ich, sehr darauf an, worüber wir uns dann unterhalten. Also ich denke, wenn es zu mehr Transparenz führen soll, wenn Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen mehr Daten bekommen soll, auch wenn beispielsweise die sozialen Medien ihre Entscheidung transparenter kommunizieren sollen, dann bin ich da auf jeden Fall dafür. Wenn es aber darum geht, quasi was erlaubt und was verboten ist, dann bekomme ich schnell Bauchschmerzen, wie, glaube ich, jede bekommen sollte in den Fällen, weil man natürlich sich dass diese Entscheidung nie einfach machen sollte.
Wieso bekommen Sie da jetzt Bauchschmerzen?
Na, es kommt ja darauf an, worüber wir uns unterhalten und wer sagt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Also ich sage mal, aus deutschem Recht, klar, haben wir eine relativ gute Basis, was wir auf den Plattformen sehen wollen und was nicht. Wir wissen gleichermaßen, dass das natürlich auch immer wieder da die Grenzen verschoben werden. Es wird ausprobiert, was man sagen kann, was man nicht sagen kann. Und die Plattformen versuchen dem sozusagen irgendwie hinterherzukommen. Und das klappt manchmal besser und manchmal weniger gut. Aber
Ja, bitte.
wenn man quasi darüber hinausgeht und beispielsweise dann sagt, naja, jetzt fangen wir aber dann beispielsweise mit Falschinformationen an, dann fangen wir schon an, wo fangen denn Falschinformationen an? Beispielsweise. Und das sind eben so Diskussionen, die in den, also in den wissenschaftlichen Communities, aber auch in der Politik beispielsweise extrem, also sehr schwierig diskutiert werden, beziehungsweise es gibt sehr viele unterschiedliche Positionen. Ich glaube, da sollte man sich's einfach nicht so einfach machen.
Das stimmt, aber ich würde trotzdem sagen, also Desinformation bleibt tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem. So ja, aus journalistischer Perspektive hat man da ja doch ein Tool, wo man weiß, wenn es jetzt ganz einfach um Verifizierung geht, zum Beispiel Quellen checken, dass es sozusagen dann, wenn man es nicht bestätigt bekommt, eine Desinformation ist. Wäre es also deshalb vielleicht nicht auch das Einfachste, wenn YouTube diese Inhalte löscht, statt zum Beispiel den Algorithmus zu verändern?
Ich denke, beides kann durchaus da, also produktiv sein. Und gerade Desinformation, also das bewusste Kreieren, Verbreiten von Falschinformationen, da bin ich dann voll bei Ihnen. Aber gleichermaßen kann man ja nicht immer wissen, ob jetzt Leute bewusst was Falsches sagen oder nicht. Gerade beispielsweise auch jetzt im Corona-Kontext, wenn sich eben die Informationslage so schnell wandelt. Algorithmen sind dann, glaube ich, ein anderes Problem, wo wir wirklich darüber reden müssen, was sollen die denn machen? Also worauf werden die optimiert? Und wem soll das zugutekommen? Weil im Grunde sind die Algorithmen ja eigentlich mehr oder weniger dafür da, dass die Leute auf der Plattform bleiben. Und das wiederum bringt den Unternehmen natürlich dann Geld durch die Werbung, die sie ihnen zeigen können.
Ist es eventuell auch ein bisschen der Versuch, wenn man jetzt nochmal zurück auf das Rabbit Hole zu sprechen kommt, gesellschaftlich gesehen auch der Versuch, es sich zu entlasten, im Sinne von, er, sie ist da gelandet und dadurch in diesen Algorithmus gekommen. Das war sozusagen ein schleichender Prozess. Ja, also runtergebrochen, das Internet ist schuld.
Ja, das würde ich schon so sehen. Also ich glaube schon, dass klar, es kann in Einzelfällen diesen Effekt geben und der muss weiter erforscht werden, aber grundsätzlich ist schon auch eben dieser Rabbit Hole-Effekt, diese Online-Radikalisierung durch Algorithmen, wirkt auch immer wie ein Sündenbock, den man quasi hervorholen kann, um sich vielleicht etwas schwierigeren Diskussionen, um die zu vermeiden. Also beispielsweise in den USA, dass man dann nicht über Waffenreformen redet, dass man beispielsweise dann nicht darüber redet, wie problematisch eigentlich eben Fox News ist, wie problematisch eventuell auch Teile der Republikanischen Partei sind, etc. Das sind ja gesamtgesellschaftliche Fragen und Themen. Und zuweilen kann es dann schon sein, dass eben es einfacher ist, dann einfach dem Internet bzw. den Algorithmen die Schuld zu geben.
Trotzdem hat ja YouTube vor 3 Jahren auf die anhaltende Kritik der Empfehlungslinks reagiert. Wissen Sie, was da genau verändert wurde? Und vor allem schauen NutzerInnen seitdem tatsächlich weniger grenzwertige Videos?
Genau, also YouTube bzw. die meisten Plattformen verändern ja sehr regelmäßig ihre Algorithmen, versuchen immer wieder einzuschränken. Und vor 3 Jahren ungefähr hat YouTube einen Aufsatz dazu veröffentlicht, wo sie eben meinten, naja, wir gehen jetzt quasi weg von reiner Engagement-Optimierung, also dass es nur darum geht, dass Leute quasi weiterklicken, immer mehr schauen, zu was sie nennen, also quasi Satisfaction, also dass Leute zufrieden sind. Und laut YouTube ist dadurch auf jeden Fall die Anzahl der Videos, die geschaut werden, die problematisch sind, herabgesunken. Das hängt aber auch damit anderen Themen zusammen. Also dass beispielsweise immer mehr Kanäle gelöscht wurden, dass sie stärker im Kontext auch von Desinformationen vorgegangen sind. Und da sieht man schon quasi, dass diese Plattformen eben permanent irgendwie an den unterschiedlichen Stellschrauben was tun. Was problematisch ist, ist, dass wir selten genau wissen, was eigentlich passiert.
über Empfehlungsalgorithmen, dem sogenannten Rabbit Hole und inwiefern sich Menschen dadurch radikalisieren oder eben nicht. Darüber sprach ich mit Jonas Kaiser. Er untersucht digitale und politische Kommunikation. Und mehr Kompressor-Inhalte gibt's natürlich auch in unserer Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek.